Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch entschieden habt, diesen Gottesdienst hier gemeinsam in diesen Räumen zu feiern. Wir wollen fortsetzen dort, wo wir aufgehört haben letzten Sonntag. Und das ist in der Bergpredigt. Wie ihr schon mitbekommen habt oder vielleicht es euch zu Ohren gekommen ist, wir wollen bis zu den Adventszeit in der Bergpredigt verweilen. Das heißt, die Bergpredigt ist eins der lehrreichsten Bibeltexten meines Erachtens oder die Predigt, die Jesus gebracht hat, die so viel Inhalt hat. Sie hat so viel Inhalt, sie hat so viel Potenzial, dass manche sogar sagen, sie ist radikal, weil sie unser Leben einfach auf den Kopf stellt, weil sie uns zum Nachdenken bringt, weil sie einfach uns herausfordert, den Alltag über das eine oder andere nachzudenken. Und deshalb möchte ich heute euch auch mitnehmen in diesen kurzen Text und doch drüber nachzudenken und jeder sich selber fragt, wo stehe ich? Wie spricht dieser Text mich an? Denn mir ist mehr als alles wichtig, dass das Wort Gottes dich berührt und dass die Fragen in deinem Leben aus dem Wort Gottes kommen, die dich ins Nachdenken bringen. Lasst uns beten. Herr, danke, dass du unser Herr bist. Danke, dass wir hier sein dürfen und dein Wort hören dürfen. Und so bitte ich, Heiliger Geist, sprich du zu unseren Herzen. Berühre du an jeden Einzelnen. Und Herr, schenk du Veränderung. Schenk du Veränderung in unserem Leben. Amen. Ich habe mal gewagt, die Überschrift zu machen, das Leben genießbar machen als Salz und Licht dieser Welt. In der Seligpreisungen der letzten zwei Sonntage, die wir gelesen oder auch behandelt haben im Text, hat uns Jesus zur Jüngerschaft eingeladen. Und am Anfang der Seligpreisung steht der Zuspruch der Seligkeit Gottes an uns. Und dann spricht Jesus über die Aufgabe, über den Wert und über den Auftrag der Jünger in der gegenwärtigen Situation. Gott schenkt immer zuerst reiche Gaben, ehe er uns in die Aufgaben stellt. Zuerst wird in uns Seligkeit und Wert ohne Verdienst zugesprochen, aus freier Gnade durch Jesus selbst. Und dann kommt der neue, umfassende, überwältigende Anspruch Jesu auf unser ganzes Leben zu. Mit dem Auftrag. Und dazu nimmt Jesus zwei Gleichnisse aus dem Alltag zur Hilfe, um den Menschen die Botschaft zu erläutern, zu erklären. Und das eine Gleichnis ist vom Salz und das andere Gleichnis ist vom Licht. Wir Menschen können ohne Salz nicht leben und ohne Licht wäre überhaupt kein Leben auf dieser Erde möglich. Es ist essentiell und unverzichtbar. Beide Gleichnisse, beide Salz und Licht für unser Leben. Im ersten Satz oder Aufforderung in Matthäus Kapitel 5, Vers 13, da möchte ich mit euch den Text lesen. Und da heißt es in Matthäus Kapitel 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr
auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure gute Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euer Vater im Himmel dafür rühmen. Ein paar kurze Verse, kurzer Inhalt, und doch haben diese Verse Dynamit drinne. Sie haben so viel Sprengstoff in sich, dass es dich heute herausfordern wird. Genauso wie es mich herausfordert. Hier heißt es, ihr seid Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Salz gehört zu den Hauptbedürfnissen des menschlichen Lebens und hat eine lebenserhaltende und konservierende Funktion. Salz ist nicht nur lebensnotwendig, es spielt auch eine wichtige Rolle in der Bibel. Der Vergleich zum Wort Gottes im Alten Testament, zu der Tora, das Gesetz. Und hier heißt es in der Bestimmung, ihr seid, und drückt sich ein göttlicher Auftrag aus. Und dieser Auftrag heißt, ihr, die ihr Jünger seid, sollt Salz der Erde sein. Die Gegenwartsform und der Zusammenhang lassen keinen Zweifel daran und auch keine vage Formulierung heraus oder hervor oder zum Ausdruck bringen, denn es heißt, ihr seid Salz der Erde. Nicht ihr werdet es eines Tages sein in der zukünftigen Welt, vielleicht auf der neuen Erde, die Gott eines Tages schaffen wird. Nein, ihr seid es hier und jetzt, heute. Jesus sagt, die Christen sind lebensnotwendig für diese Welt. So wie ohne Salz und Licht menschliches Leben nicht existieren kann, so kann diese Welt ohne Christen nicht existieren. Das sagt Jesus. So wie durch Salz eine Speise genießbar wird, so wird diese Welt für Gott erträglich oder genießbar nur durch die Christen, wenn sie Salz und Licht sind. Denken wir doch mal ins Alte Testament oder blicken wir mal kurz zurück. Da heißt es, Sodom und Gomorra und Abraham Fürbitte für diese Städte. In 1. Mose Kapitel 18, Vers 23 und folgende. 10 Gerechte also machen diese ungerechte Stadt für Gott noch erträglich. Das heißt, 10 gerechte Menschen wären notwendig gewesen, damit Gott diese Stadt nicht zerstört. 10 Gerechte sind das Salz von Sodom. Nur dieses Salz fehlt in Sodom. So geht Sodom zugrunde. Hat diese Welt heute genügend Salz? Ja, wirkende Christen? Oder werden unsere Kirchen leer? Werden sie zu leeren Gebäuden, sodass die Stadt, die Gemeinden sich fragen müssen, was machen wir mit diesen Gebäuden, indem sie dann Fahrradwerkstätte werden. Wir begegnen hier den Auftrag Gottes, durch unser Wirken Gnade für die Welt zu schaffen und die geschenkte Gnadenzeit auszukaufen. Aber welche Verantwortung liegt darin? Wenn aber Salz fade wird, womit wird es dann gesalzen werden? Es taugt nur noch dazu, hinausgeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Dass Salz fade wird. Wie muss man sich das vorstellen? Wir kennen alle die Salzdose in den Supermärkten. Meistens sehen sie so ähnlich aus, oder? Und wenn wir da ein bisschen Salz rausnehmen und zu uns nehmen, ja, ist schön, ist genießbar, oder? Ja klar, ist ein bisschen salzig, es gehört nicht direkt im Mund vielleicht, sondern auf ein geschmiertes Brot oder eine Tomate oder vielleicht in eine Suppe oder sonst wo rein, damit es Geschmack bekommt. Aber jetzt habe ich was mitgebracht, von draußen, wo wir drauf treten. Es ist ein bisschen Erde, ein bisschen Staub, ein bisschen Dreck. Und wenn ich das dann da reinmache, wer möchte es von euch probieren? Das ist das, was Jesus in der Bergpredigt den vielen Zuhörern zu verstehen gab. Und jeder wusste, dass dieses Salz, was da jetzt in der Schüssel drin ist, da wo die Leute drauf treten, drüber gehen, nicht mehr viel von Bedeutung hat. Ich denke, das Beispiel ist drüber gekommen. Man kann es nur verschmutzen oder es kann nur ungenießbar werden. Es kann fürs Kochen oder zum Essen wenig wert. Im Grunde genommen, wenn wir direkt uns diesen Text anschauen, wenn wir uns die Botschaft anschauen und uns fragen, was wollte Jesus damit sagen? Dann wollte er damit wahrscheinlich sagen, viele Menschen leben sinnlos, weil sie keine bleibende Aufgabe haben hier auf Erden. Das Schreckliche ist unmöglich, dass ein Mensch, der sich Christ nennt, doch keine ausstrahlende, keine genießbare Wirkung hat in seinem Umfeld. Meint Jesus hier die Zugehörigkeit zur Gemeinde Gottes, die einer verlieren kann oder wird oder auch nicht? Er wird weggeworfen, unbrauchbar, das Salz. Ich denke, es geht hier nicht um einzelne Versagen, die wir unter der Kraft des Blutes Jesu bringen dürfen, sondern es geht hier um den grundsätzlichen Ungehorsam, die überlegte und dauerhafte Rebellion, die zwar Gottes Gaben einheimst, aber sich selbst der Verfügung Gottes entziehen will. Jesus öffnet hier den Menschen die Augen, vor allem denen, die ihn nachfolgen wollen, die bereit sind, Jesus nachzufolgen. Der Auftrag Jesu lautet, Salz der Erde zu sein. Im Jüdischen wird die Tora, das Gesetz, mit Salz verglichen. Und das Gesetz war im Zentrum, war der Mittelpunkt der Gesellschaft, aber auch des Glaubens. Jesus bezeichnet seine Jünger als Salz der Erde. Die Tora als Wort Gottes hat eine reinigende Wirkung. Das heißt, die Lehre oder den Glauben, den die Jünger weitergeben, darf nicht kraftlos oder leer sein. Denn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Wort Gottes verkündet wird, dann kann es nicht unbemerkt bleiben. Es hinterlässt Spuren. Der Glaube und die Nachfolge Jesu sollte in unserem Leben wie Salz Würze verleihen und ein genießbarer Wohlgeruch für die Menschen um uns herum sein. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Jesus sagt zu den Jüngern, ihr sollt das Licht der Welt sein. Licht ist lebensnotwendig für das Leben. So wie Dunkelheit lebenstötend ist, Licht und Finsternis werden in übertragenen Sinnen gebraucht, wenn Christen Ausstrahlungskraft besitzen, dann ist das nur darauf zurückzuführen, dass Jesus in ihren Herzen wohnt. Denn Jesus sagt in Johannes Kapitel 9, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, wenn er in uns, in unseren Herzen wohnt, Platz einnimmt, dann wird er leuchten, dann wird er strahlen. Salz und Licht leben davon, dass sie sich opfern und verschenken und nicht davon, dass sie sich selbst konservieren wollen, sagt Helmut Thielicke. Salz und Licht leben davon, dass sie sich opfern und verschenken und nicht davon, dass sie sich selbst konservieren wollen. Hier im Text redet Jesus vom Wirken der Jünger. Erstens der Auftrag. Zweitens von der selbstverständlichen Auswirkung in den beiden Bildern von der Stadt auf dem Berge und dem Licht auf den Leuchtern. Und dann vom Zweck, ja, ihres Wirkens. Erstens der Auftrag. Ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Das Licht der Welt. Sind die Jünger nicht von sich selbst? Sie sind es entsprechend von Vers 13. In Folge göttlichen Auftrags. Es ist keine Frage oder irgendeine vage Formulierung, sondern es ist ein Auftrag Gottes an uns, an seine Jünger. Also wenn du dich als Jünger Jesu siehst, dann gilt es für dich, dass Gott einen Auftrag für dich hat. Und er überträgt dir die Kraft. Jesus selbst sagt, ich bin das Licht. Die innere Voraussetzung ist also, dass Jesus selbst das Licht der Welt ist und Jesus selbst ruft uns auf, Licht zu sein. Welche Funktion erfüllt das Licht? Nun, sie ist lebensnotwendig. Licht deckt Verborgenes auf, Licht zeigt den Weg, Licht wärmt. Wenn Christen eine Ausstrahlungskraft haben oder besitzen, dann ist das nur darauf zurückzuführen, dass Jesus in ihren Herzen wohnt, gegenwärtig ist, dass Jesus in unserem Leben lebt und sich in unserem Leben entfaltet. Ein Licht ist zunächst nur vor allem etwas, was gesehen werden soll. Christsein, das nur bis zur Kirchentür reicht, nützt nicht allzu viel. Es soll überall in unserem Leben sichtbar werden. Wie das Licht, welches eine Strahlungskraft hat und leuchtet, die Dunkelheit hell macht, wegweisend ist. Jesus hat nicht gesagt, ihr seid das Licht der Kirche, sondern Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Erde. In der Kirche kann ich leuchten. Und vielleicht sieht mich einer oder der andere. Aber vielleicht gehen wir mit unserem Glauben auch so um, dass es leuchtet. Seht ihr es? Nicht? Es ist zugedeckt. Genau, und das meinte Jesus, eine leuchtende Stadt gehört auf dem Berg, ein Licht gehört draufgestellt, wo es leuchten kann, wo es von Nutzen hat, wo es wegweisend ist, wo es einen Unterschied macht. eine Auswirkung? Jesus sagt, niemand versteckt ein Licht unter einen ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Aus diesem Vers spricht ja eine Ausstrahlungskraft. Bei dem Bild vom Leuchter wird betont, dass das Licht nicht verborgen werden darf oder verborgen sein soll. Es wäre widersinnig. Jünger, Nachfolger Jesu sind berufen, Licht in der Welt zu sein. Es ist sinnlos, Christ zu sein und in Isolation der Kirche oder frommen Kreisen zu leben. Das Resultat oder die Auswirkung ist kraftlos. Denn wie das Licht verdeckt, nicht leuchtet und muss eventuell ausgehen, so sind wir Christen, wenn wir keine Ausstrahlungskraft besitzen. Gott zündet durch Jesus als das ursprüngliche Licht der Welt die Jünger im Heiligen Geist an und setzt sie schon an den rechten Platz. Dafür brauchst du dich nicht sorgen. Die Platzwahl in unserem Leben trifft Gott. In der Regel kann der Nachfolger davon ausgehen, dass er da, wo er jetzt steht, im Auftrag Gottes steht und gerade an diesem vielleicht noch so wenig beliebten oder geliebten Platz leuchten soll. Wir lesen über das Licht im Johannesevangelium, im Markusevangelium, im Lukasevangelium, an ganz vielen Stellen, wo auch in den Briefen, wo Paulus das Licht erläutert, wozu ist es da? Und den Vergleich macht zu uns Christen, die wir uns zu Jesus bekennen. Und als Christen sollen wir Lichter sein, die man sieht. Lichter, die wärmen und Lichter, die angenehm sind. Lichter, die anderen den Weg weisen. Und Jesus sagt zu denen, die ihm folgen, das Licht zu sein vom Wort Gottes und dem Licht Jesu selbst. Und dies verpflichtet dich, das Licht in die Welt zu tragen. Und wie soll dies geschehen? Oder wodurch sollen die Menschen beeindruckt werden? Durch religiöse Doktrin? Durch eine schöne Theologie? Durch eine schöne Predigt und vielleicht Vortrag? Durch spektakuläre Heilungen, Wunder oder Zungengebet oder Reden? Nein. Jesus sagt hier im Text unmissverständlich, damit sie eure guten Werken sehen und euren Vater in den Himmel, der in den Himmel ist, verherrlichen. Dein Leben als Christ ist ein Zeugnis. Die Frage, die du selber dir stellen darfst, was für eins? Was für eins? Ist zuvor der Auftrag in der Reihen oder Tätigkeit, wo Jesus sagt, diese Form ist Gegenwart, sie ist für jeden, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, so gebraucht Jesus jetzt den Befehl, so leuchte euer Licht vor den Leuten, damit wir als Christen wie Scheinwerfer leuchten sollen. Und diese Scheinwerfer sollen nicht auf uns strahlen, sondern auf Jesus, auf den Vater. Damit die Menschen sehen, ganz genau, es dient zur Verherrlichung Gottes. Ich möchte dich ganz persönlich herausfordern aus diesem Text. Wie sehen es deine Schulkameraden? Wie sehen es deine Arbeitskollegen? Wie sehen deine Freunde, deine Eltern, deine Bekannte? Kommen sie durch dein Scheinen dazu, den Vater im Himmel zu verherrlichen? Was muss ich ändern? Was kann ich ändern, damit sie die guten Werke der Christen sehen und somit dazu kommen, dass sie anfangen, den Vater im Himmel zu verherrlichen? Dass es genießbar wird, dass es Würze verleiht, dass es leuchten mag. Ich habe euch am Anfang gesagt, die Bergpredigt ist provokativ. Sie ist radikal. Sie stellt deinen Glauben auf den Kopf. Wenn du diese Fragen für dich selbst beantwortest. Jesus ruft also die Jünger auf, Gottes Auftrag zu bejahen, zu erfüllen und zu übernehmen und nicht, indem sie nur leuchten, nicht, indem sie nur Salz sind und allen Leuten als Besserwisser belehren wollen, nein, sondern durch gute Werke, indem sie danach leben und durch ihr Leben ein Vorbild sind. Mit anderen Worten, wenn wir als Christen, ja, seine Kinder den Willen unseres Vaters im Himmel tun, dann wird der Name Gottes auf der Erde groß gemacht. Wer gibt uns die Kraft? Jesus sagt im Missionsbefehl, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und wer tröstet uns und sagt, habt keine Angst, ich bin bei euch. Auch im Missionsbefehl. Jesus selbst ist da. Er möchte mit uns gehen. Die Verherrlichung Gottes ist also das letzte Ziel, für das die Jünger leben und arbeiten. Das ist ihre Sendung, ihre Mission. Im umfassenden Sinne, Salz und Licht zu sein. Und dazu möchte ich dich auffordern. In den kommenden Tagen vielleicht dir nochmal die Bibel zu schnappen und die Bergpredigt anfangen zu lesen. Oder diesen Text aus Matthäus Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Und stell dir selbst diese Frage, leuchte ich? Bin ich genießbar in meinem Umfeld, für meine Nachbarn? Sehen sie in meinem Leben die guten Werke und bringen es in Verbindung mit meinem Glauben. Und fangen Sie an, Gott zu verherrlichen. Amen. Lasst uns beten.